Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Also viel mehr will ich gar nicht verraten, denn ich bin mir sicher, ihr wollt viel lieber Anne zuhören. Von daher Bühne frei für Anne Freitag und habt viel Spaß bei der Lesung.
Hallo.
Also ich weiß nicht, es fühlt sich an, als hätte ich fürchterliche Dumbo-Ohren. Das ist mein Headset. Also die sind normalerweise nicht so. Okay, ich habe wahnsinnig lange überlegt, was ich lesen könnte. Und gestern Nacht um 00:30 habe ich dann die Lösung gehabt. Deswegen bin ich jetzt auch sehr müde. Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde euch jetzt ganz kurz erstmal ein kleines Essay vorlesen. Und zwar ist das der Essay, der mitgeschickt wurde an die Presseleute, als das Buch rausgeschickt wurde. Und zwar war die Frage, warum ich dieses Buch geschrieben habe und was dahinter steckt. Und ich finde es einfacher, das abzulesen, als euch das so zu erzählen. Den Mund voll ungesagter Dinge, weil manche Bücher nötig sind. Eigentlich sollte es egal sein, in wen man sich verliebt, mit wem man schläft, für wen sich das Herz entscheidet, für wen es schneller schlägt. Es sollte keine Rolle spielen, wer dieser andere Mensch ist. Es sollte nur darum gehen, wie man sich mit ihm fühlt und was dieses Gefühl mit einem macht. In einer perfekten Welt würde sich niemand einmischen. In unserer hat jeder eine Meinung, auch wenn man gar nicht danach fragt. Menschen mischen sich ein und manchmal trennen sie, was zusammengehört. Es ist schwer, anders zu sein, obwohl wir doch eigentlich alle anders sind und alle gleich. Ich weiß, dass es teilweise kompliziert ist, 17 zu sein. Was ist man denn, wenn man weder Kind noch erwachsen ist? Verwirrt, unter Druck und unsicher. Dieses Thema beschäftigt mich immer wieder, dieses Mal aus einer anderen Perspektive. Wie ist es wohl, 17 zu sein und sich in ein Mädchen zu verlieben, wenn man zuvor mit Jungs geschlafen hat und sich dann aus heiterem Himmel zu einem Mädchen hingezogen fühlt, wenn aus Freundschaft plötzlich mehr wird? Wie geht man damit um? Wie fühlt es sich an, etwas zu wollen und es gleichzeitig nicht zu wollen und auch nicht wahrhaben zu wollen, wenn alles auf einmal anders ist? Man plant es ja nicht, es passiert einfach, überkommt einen. Man sucht sich nicht aus, wen man liebt, man lebt damit. Ich werde immer wieder gefragt, ob es mir schwerer gefallen ist, eine Liebesgeschichte über zwei Mädchen zu schreiben. Die Antwort lautet nein. Das ist das Schöne an Liebe. Sie schert sich nicht um unsere Meinung. Liebe verbindet, bringt Menschen zusammen. Das ist ihre Natur. Menschliche Werte stellen sich ihr in den Weg. Ich wünschte, es wäre egal, in wen man sich verliebt. Ich wünschte, Bücher wie Den Mund voll ungesagter Dinge wären nicht nötig. Aber ich glaube, dass sie es sind. Ich glaube, es ist wichtig, gerade jungen Menschen zu zeigen, dass es in Ordnung ist, man selbst zu sein. Dass es okay ist, sich als Mädchen in ein Mädchen und als Junge in einen Jungen zu verlieben. Ich glaube, es ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass es nicht um normal oder nicht normal geht, sondern um Respekt und Akzeptanz. Darum, dass nicht mit ihnen etwas nicht stimmt, sondern mit Gesellschaften, die ein Problem mit ihnen haben. Ich verstehe den Wunsch von Jugendlichen, gut genug zu sein, den Wunsch von ihren Eltern geliebt und ihren Freunden anerkannt zu werden, den Wunsch, irgendwo dazuzugehören, Teil von etwas zu sein, gebraucht zu werden. Und deswegen verstehe ich auch die Angst, die viele davor haben, sie selbst zu sein. Weil sie selbst zu sein bedeuten könnte, andere zu verletzen, zu enttäuschen, unglücklich zu machen. Es ist schwierig, wenn man sich selbst sucht und dabei etwas findet, das man nie finden wollte. Es ist schwierig, ehrlich zu sich selbst zu sein und noch schwieriger zu anderen, wenn man mit Ablehnung, Enttäuschung und Unverständnis rechnen muss. Aber ein Leben in der Lüge ist nur halb gelebt. In meinem neuen Roman geht es um Sophie, um ihre Ängste und Zweifel. Es geht um die ewige Frage nach dem, wer bin ich und dem bin ich gut, so wie ich bin. Es geht um eine Liebe, die alles auf den Kopf stellt, um Familie, um alte Wunden und Neuanfänge. Es ist eine Geschichte über das Leben und über die Liebe. Eine Geschichte, in der die Hauptfiguren beides Mädchen sind. Und zwar ist es so, und das finde ich unbeschreiblich schade, dass wir alle sehr in Schubladen denken. Und wir haben für alles immer gleich eine schöne Schublade parat und da stecken wir das rein, dann ist aufgeräumt und dann fühlen wir uns alle ein bisschen wohler. Und das passiert jetzt leider gerade auch mit diesem Buch, obwohl dieses Buch eigentlich meiner Meinung nach ein Plädoyer dafür ist, dass es die Schubladen gar nicht braucht, dass es total okay ist, während man sich selbst findet, auf Sachen zu stoßen, mit denen man nicht gerechnet hat oder die einen selbst überraschen oder die man selbst vielleicht anfangs auch ganz schrecklich findet, aber es ist okay, das ist völlig in Ordnung. Stattdessen lese ich jetzt in Diskussionen, dass das ein LGBT-Roman ist. Das ist ein Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender-Roman. Und ich habe das Gefühl, nein, es ist ein Roman über zwei Mädchen, die sich ineinander verlieben. Punkt, Schluss, fertig. Und es ist auch kein Coming-out-Roman, sondern es ist ein Roman, wo es darum geht, dass es wichtig ist, dass man mit sich selbst zufrieden ist und dass man kein Problem mit sich selbst hat, weil dann ist es nicht mehr so schlimm, was andere von einem denken. Das heißt, wenn jemand das Buch trotzdem in eine Schublade stecken möchte, darf er das gerne tun. Aber ich finde, es gehört nirgends rein. Es ist einfach eine Liebesgeschichte und fertig. So, jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt lese ich euch einfach mal was vor. Also wir wissen, es geht um Sophie. Und Sophie ist 17. Und Sophie ist, wie man mit 17 halt manchmal so drauf ist, nicht gut drauf. Und Sophie ist stinkesauer auf ihren Vater, weil der sie gegen ihren Willen, obwohl sie 17 und fast erwachsen und fast mündig ist, dazu zwingt, mit ihm nach München zu seiner Freundin und deren Söhnen zu ziehen. Und Sophie will überhaupt nicht. Die hat überhaupt keine Lust und sie macht das auch immer mal wieder deutlich auf die ein oder andere Art und Weise. Und wir überspringen jetzt den Umzug, weil wir dafür leider keine Zeit haben und fangen an in München mit dem Kapitel Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich bin müde, aber gleichzeitig total aufgekratzt, als hätte ich jeden Moment eine mündliche Prüfung, die ich unbedingt bestehen muss. Mein Körper will schlafen, aber mein Kopf denkt nicht daran. Die Navigationsfrau sagt, dass wir unser Ziel in 6 Minuten erreichen werden. Ich will nicht ankommen, aber gleichzeitig bin ich froh, dass wir bald da sind, weil ich langsam nicht mehr sitzen kann. Nur ganz kurz, passt es von der Lautstärke oder schreie ich sehr? Nein, weil ich höre hier fast nur Rauschen. Okay. Lauter bitte. Ach was. Na gut, okay. Besser? Okay. Gut, dass ich nachgefragt habe. So. Ich fange nochmal an. Sie haben ihr Ziel, oh, jetzt höre ich es. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich bin müde, aber gleichzeitig total aufgekratzt. Als hätte ich jeden Moment eine mündliche Prüfung, die ich unbedingt bestehen muss. Mein Körper will schlafen, aber mein Kopf denkt nicht daran. Die Navigationsfrau sagt, dass wir unser Ziel in exakt 6 Minuten erreichen werden. Ich will nicht ankommen. Aber eigentlich bin ich froh, wenn wir ankommen, weil ich langsam nicht mehr sitzen kann. Ich habe jede Position so lange wie möglich ausgehalten. Jetzt habe ich sie alle durch. Meine Beine kribbeln und ich wippe nervös mit den Füßen, was Papa zu nerven scheint, aber offensichtlich nicht genug, um mich zu bitten, damit aufzuhören. Noch 4 Minuten. Ich frage mich kurz, warum Papa das Navi nicht schon längst ausgeschaltet hat. Immerhin kennt er den Weg. Aber vielleicht lässt er es meinetwegen an, damit ich mich seelisch auf unser neues Leben vorbereiten kann. Er setzt den Blinker und biegt rechts ab. Und obwohl es dunkel ist, sieht man sofort, dass wir uns in einer wohlhabenden Wohngegend befinden. Es gibt echt nichts Schlimmeres als getarnte Bonzen. Die, die sich in abgelegene Straßen verziehen, weil sie schließlich viel zu viel Klasse haben, ihren Reichtum öffentlich zur Schau zu stellen. Alter Baumbestand, riesige Grundstücke, teure Autos. Ich erhasche einen Blick auf eine moderne Festung mit gigantischen Fensterfronten und penibel gestutzten Grünflächen, die aussehen wie ein dichter Teppich aus Grashalmen. Sie stehen kerzengerade nebeneinander wie winzige Soldaten zum Morgenappell. In der Auffahrt ein Audi S3 in Schwarz und ein Q7 in Silber. Ich wette, es ist ein Diesel. Reiche Leute sind nämlich grundsätzlich umweltbewusst. Zumindest reden sie es sich ein. Ich wette, Lena hat ein Mini Cooper S in Beige und eine meterdicke Spießerhecke, die wie ein ökologischer, perfekt getrimmter Wall um ihr Protzhaus liegt. Schützende Arme aus Buchs, die sie und ihre Jungs vor neugierigen Blicken schützen. Noch 1 Minute. Gleich haben wir es geschafft, Motte, sagt Papa. Das da vorne ist es. Ich recke meinen Hals, aber ich erkenne nichts. Papa wird langsamer, dann biegt er in eine breite Kieseinfahrt. Und da steht er, ein Mini Cooper S. Er ist dunkelgrün, nicht beige. Das wäre meine 2. Wahl gewesen. Das Haus liegt verborgen hinter einer scheinbar unüberwindbaren Mauer aus Geäst. Kein Buchs, aber ein Meer aus Büschen. Papa parkt und zieht den Schlüssel ab. So, da wären wir. Wir steigen aus und die Steine knirschen unter unseren Schuhsohlen. Der Kiesweg führt zu einem lächerlich großen Haus. Es ist tatsächlich noch größer als in meiner Vorstellung. Weiß mit dunkelgrünen Fensterläden. Auf der rechten Seite wuchert der Efeu bis unter das Dach. Der Vorgarten ist gepflegt, aber nicht zu gepflegt. Wildromantisch, mit einem großen Fischteich umringt von Büschen, Blumenbeeten und hohen Laubbäumen. Das hier wäre die perfekte Kulisse für einen englischen Kostümfilm. Es fehlt nur noch eine Kutsche. Toll, oder? Sagt Papa und legt den Arm um mich. Und innen ist es tatsächlich noch schöner. Er klingt wie ein Makler, aber ich muss ihm recht geben. Es ist wunderschön. Hassen tue ich es trotzdem. Komm schon, sagt er und schiebt mich zum Eingang. Lass uns reingehen. Ich will da nicht rein. Ich will einfach nur ein paar Monate vorspulen. Zu dem Tag, wenn ich ausziehe. Ich will den Teil dazwischen überspringen. Das sich vorstellen und lächeln. Dieses so tun, als wäre man aus demselben Holz geschnitzt. Wir gehen die letzten Meter auf die Haustür zu. Hast du einen Schlüssel zu unserem neuen Zuhause oder müssen wir klingeln? Frage ich trotzig. Natürlich habe ich einen, aber ich möchte Lena und die Jungs doch nicht erschrecken. Er nickt in Richtung Klingel und ich strecke widerwillig die Hand aus. Aus dem Haus dringen Stimmen und das Geklapper von Geschirr. Meine Fingerkuppe schwebt über dem Klingelknopf, bleibt aber auf Abstand, so als würden sie sich gegenseitig abstoßen, als wären sie beide negativ geladen. Ich will nicht hier sein und die Klingel weiß das. Jetzt komm schon, Sophie, sagt Papa ungeduldig. Als ich mich nicht bewege, drängt er mich ein Stück zur Seite und drückt selbst auf den Klingelknopf. Er kann es kaum erwarten, in dieses blöde Haus zu kommen. Und ich kann es kaum erwarten, schlafen zu gehen, weil das einer Bewusstlosigkeit am nächsten kommt. Die Tür geht auf. Und da steht sie. Lena in all ihrer Perfektion. Papa starrt sie an. Ein bisschen so, als hätte ihr Anblick ihm einen Schlag versetzt. In ihrem Gesicht breitet sich ein Lächeln aus und ihre Zähne erinnern mich an Zahnpasta-Werbung. Lena lacht, Papa strahlt. Er leuchtet wie eine Laterne. Das kann ja was werden. Die beiden sind wie zwei verliebte Teenager, die zusammenziehen. Ich warte darauf, dass Lena mich begrüßt, aber sie bemerkt mich nicht. Ihr blondes Haar glänzt im Warmlicht des Flurs goldgelb und ihre Augen funkeln. Sie sieht glücklich aus. Und Papa sieht glücklich aus. Nur ich sehe nicht glücklich aus. Ich möchte mich für sie freuen. Ich möchte ihnen ihr Glück gönnen. Aber ich schaffe es nicht. Er sieht sie an, als wäre sie das Beste, was ihm je passiert ist. Und als hätte er Angst, jeden Moment in seinem alten Leben in Hamburg aufzuwachen. Nur mit mir. Können wir da mal reingehen? Frage ich gereizt. Lena und Papa schauen mich an, als wäre ich ein böser Geist, der ohne Erlaubnis ihren Augenblick betritt. Doch dann macht Lena einen Schritt auf mich zu. Sie lächelt mich an. Irgendwie erinnert sie mich an die weibliche Hauptrolle aus dem Film Wie ein einziger Tag. Rachel so und so. Sie hat dieselben fröhlichen Augen und ein ebenso fröhliches Lachen. Lena ist vielleicht keine Schauspielerin, aber sie spielt definitiv eine Hauptrolle. Und zwar die im Leben meines Vaters. Hallo Sophie, sagt sie und legt zaghaft die Arme um mich, als wäre ich ein unberechenbares Tier, das jeden Augenblick nach ihr schnappen könnte. Schön, dass du da bist. Ich will ihr nicht glauben, aber es klingt nicht nach einer Lüge. Es klingt tatsächlich aufrichtig. Lena lässt mich los und zeigt ins Innere des Hauses. Bitte, kommt doch rein, das Essen ist gleich fertig. Zwei Jungs laufen auf uns zu und springen an meinem Vater hoch. Christian, Christian, begeistert. Sie könnten Zwillinge sein, wenn da nicht der Größenunterschied wäre. Ich schätze sie auf 6 und 10, vielleicht ist der Ältere auch schon 11. Er ist in dem Alter, wo er noch spielt wie ein Kind, aber schon bald peinlich sein. Die beiden tragen dunkle Jeans und dunkelblaue Pullover. Ihre Haare sind ordentlich wangenrosig. Sie sehen aus, als kämen sie gerade von einem Fotoshooting für überteuerte Kinder. Jetzt lass Christian und Sophie doch erstmal richtig ankommen, ihr zwei, sagt Lena lachend. Aber sie denken gar nicht. Sie hängen an Papa wie kleine Äffchen. Ich finde sie jetzt schon anstrengend. Als dann auch noch eine Hund anschüttle ich nur noch den Kopf. Stimmt, da war was. Ich wusste, dass es einen gibt. Aber in meiner ein Golden Retriever und kein puscheliger Mischlingsköter. Sein Fell hat die Farbe von schwarzen richtig gewaschen wurden, aber sein Gesicht ist überraschend niedlich. Er schnuppert an meinem Knie, setzt sich vor mich aus dunklen Augen an. Immerhin einer, der mich wahrnimmt. Wir mustern einander. Wenn ein Hund wäre, würde ich aussehen wie er. Valentin, Leon, sagt Papa, setzt die beiden Jungs ab. Ich vorstelle, das ist meine Tochter Sophie. Sie streckt mir artig die Hände entgegen. Dann bist du also der kleinere fest und strahlt mich an. Als ob es so einfach wäre. Ich will gerade widersprechen und ihm sagen, dass ich niemals seine Schwester sein werde. Aber seine großen Kinderaugen und dieser Blick lassen mich schweigen. Magst du wie mein Zimmer zeigen? Klar darfst du das, aber zeige doch erst einmal, wo sie ihre Jacke aufhängen kann, ja? Okay. Leon greift nach meiner Hand, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Dann sagt er, komm mit, hinter sich her. Das da ist dein Haken. Er deutet auf die Garderobe. Und das ist deine Schublade. Meine Schublade? Er nickt. Wofür brauche ich denn eine Schublade? Frage ich verständnislos. Für deine Schals und Mützen? Antwortet er, als wäre das eine total bescheuerte Frage gewesen. Und seine ist klein und warm und weich. Hast du denn auch eine? Ja, eine ist die ganz unten, weil ich am kleinsten bin. Verstehe. Leon zeigt auf die oberste Schublade. Das da war mal die von meinem Papa, aber jetzt gehört die Christian. In diesem Moment wird mir klar, für die sich alles ändert. Leon und Valentin haben zwar noch ihr Zuhause und sie sind nicht allein. Die Familie ist genauso kaputt wie meine. Nur eben anders. Leon zieht mich zu den Stufen. Komm. Er lächelt mich von unten an. Dann flüstert er, ich habe eine Höhle. Aber das darfst du keinem sagen, okay? So mit seinen blauen Augen und der kleinen Nase könnte er echt mein Bruder sein. Ich sage kein Wort. Das ist unnütz. Er bleibt einen Moment stehen und schaut mich an, als wollte er sicher gehen, dass ich wirklich die Wahrheit sage. Zurückhaltend. Und einfach so mag ich ihn. Und das, obwohl er nicht mein Bruder ist. So. Jetzt kennt ihr das Haus, die Familie, den Hund. Der ist übrigens Carlos. Peter wundert, der Carlos in diesem Buch ist der Hund. Das kleine Insider mit Adriana. Und jetzt haben wir einen Sprung, weil wir Leid haben. 2 Wochen vergehen. München im Regen ist äußerst, ich weiß, wovon ich spreche. Und dann sitzt man da drin und alles ist grau und ätzend. Und sie ist eine Menschenseele und der Vater ist Chirurg und ist schon sehr viel arbeiten. Oder sie nennt sie ihre Nichtbrüder, sind auf so einer Ferienfreizeit auf dem Bau. Das heißt, sie ist in diesem riesengroßen Haus sehr allein und sie telefoniert öfter mal mit ihrem besten Freund Lukas, der sie übrigens Flittchen nennt, wenn ihr wissen wollt, warum. Aber ansonsten ist sie sehr, sehr, sehr einsam. Und einmal geht eines Abends im Nachbarhaus, ist ein sehr modernes Haus mit riesigen Glas. In meiner Vorstellung ist es ein sehr schönes Haus. Jedenfalls geht da plötzlich das Licht an und dann Alex dort zu sehen. Ein Mädchen, aber Alex, von der wurde schon gesprochen, ist der Nachbarsjunge. Sie denkt also, es ist die Nachbarsjunge. Und am selben Abend, also erst sieht sie sie und am selben Abend sieht sie, sondern sie sieht, wie sie mit dem vermeintlichen Alex Sex hat und sie wird dabei, die steht am Fenster und die drehen sich nach ihr um und sehen sie und sie stirbt arm, so wie sich das eben gehört. So, und jetzt lernen wir Alex mal von Angesicht kennen. Der Lauf der Dinge. Meine Schuhsohlen treffen auf den Asphaltschlag, regelmäßig und ruhig. Mein Atem steigt in feuchten Schwaden vor mir auf, über meinen Rücken und Carlos neben mir her. Die Straße ist mehr Pfütze als trocken, schwer und kühl, als wäre sie gefangen zwischen Winter und Frühling. Aber es regnet nicht. Sichtweite. Da steht plötzlich sie. Ich zucke zusammen und nehme die Ohrstöpsel raus. Hi. Es ist nur ein einsilbiges Wort, aber sie schafft es, es so zu sagen, dass sie weiß, wie ich es einordnen soll. Es ist zu gleichen Teilen freundlich und unfreundlich. Du bist das nebenan, stellt sie fest und mustert mich. Ihre Stimme ist ein bisschen kratzig und ein bisschen zu tief und... Kannst du nicht sprechen? Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Stell dir vor, ich könnte wirklich nicht sprechen. Mir das jetzt furchtbar peinlich. Sie grinst. Du meinst, so wie Leute beim Sex beobachtet werden, peinlich? Mist. Vielleicht solltet ihr die Vorhänge zuziehen. Oder euch, sage ich gespielt gleichgültig. Nur so ein Gedanke. Ich werde es mir merken, sagt sie. Dann, ich bin Alex. Alex Schiller. Du bist Alex? Frage ich erstaunt. Ja. Ich dachte, du wärst ein Junge, sage ich, bevor ich Zeit habe, darüber nachzudenken. Macht es das, weil? Sie wartet kurz, dann beantwortet sie die Frage selbst. Lena, sie hat dir von uns erzählt. Ja, war anzunehmen. Hat sie sonst noch was gesagt? Was? Keine Ahnung, sie mustert mich. Und, hat sie? Nein, eigentlich. Also entweder hat sie etwas gesagt oder sie hat nichts gesagt. Sie kann nicht eigentlich nichts gesagt haben, da hat sie recht. Naja, sie hat erwähnt, wie ihr heißt, dass wir an dieselbe Schule gehen werden. Das sind halt solche Sachen eben. Mehr nicht. Ihre Augen schimmern kühl wie zwei Bergseen. Na, wieso? Was hätte sie denn sagen sollen? Nichts, antwortet Alex ausweichend und fügt dann, bevor ich noch etwas hinzu. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du heißt. Pause. Halt mich für altmodisch. Ich würde mich um einiges wohler fühlen, wenn ich wüsste, wer mich da beim Sex beobachtet. Ich grinse gegen meinen Willen. Ich heiße Sophie. So, jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung. Und zwar, jetzt geht dann die Schule los und die beiden sind eben an der gleichen Schule, sie sind sogar an derselben. Und man lernt dann auch Alex' Freund kennen, Clemens und auch den besten Klass. Und das ist alles recht nett, aber dafür haben wir keine Zeit. Und Alex, also man erfährt von Alex, dass sie leidenschaftlich gerne schwimmt und dass sie viermal die Woche Schwimmtraining geht. Und sie fragt sie im Verlauf eines Gesprächs, ob Sophie mal mitzukommen. Und jetzt springen wir zu ein paar Tagen später, Montagabend, und Sophie ist mit Lukas am Skypen. Es ist dunkel geworden, der Himmel ist schwarz und ich schalte meine Nachttischlampe ein. Mein Zimmer sieht aus, die nur von einem schwachen Lagerfeuer erhellt wird. Das würde Leon gefallen. Wir telefonieren bereits über eine Stunde lang, als auf einmal ein kreisrundes Licht auf meiner Zimmerwand erscheint. Ich stocke mitten im Satz. Flittchen, Lukas zieht die Stirn kraus. Was ist? Alles okay? Da ist ein Licht, sage ich und klinge ein bisschen gestört. Was denn für ein Licht? Ich drehe den, dass er es sehen kann. Es geht an und aus und wieder an und wieder aus. Alex, ich geistesabwesend und rapple mich auf. Sie schickt dir Lichtzeichen? Keine Ahnung. Ich schaue aus dem Fenster. Da steht sie, hinter der riesigen Glasfront. Und, fragt Lukas, das Licht? Ja, ist sie. In der einen Hand hält sie eine Taschenlampe, in der anderen ein T-Shirt. Nein, es ist kein T-Shirt, es ist ein Badeanzug. Alex wirft die Taschenlampe aufs Bett und greift nach etwas. Was macht sie? Ich weiß was. Und was? Ich kann das nicht erkennen. Ich zögere. Warte mal. Ich glaube, es ist ein Kuck. Warum schreibt sie dir nicht einfach eine Nachricht? Weil sie meine Nummer nicht hat. Alex klopft auf die erste Seite des Blogs. Dann hält sie ihn hoch. Da steht nur ein Wort in Großbuchstaben. Min. Ich muss lächeln. Flittchen? Mein Blick fällt wieder auf Lukas. Er grinst breit. Dir ist aber schon klar, dass ich das alles nicht sehen kann, oder? Tja, dann weißt du jetzt endlich mal, wie es für mich ganz kurz mit Vianne redest und ich dann eine gefühlte Ewigkeit auf diese hässliche, geblümte Tapete schaue. Er macht ein ernstes Gesicht. Na gut, das habe ich verdient. Also, was hat sie geschrieben? Ob ich schwimmen gehe? Jetzt? Fragt er erstaunt. Alex schwenkt den Block über ihrem Kopf hin und her, als wäre sie ein Schirm. Ich muss lachen. Mein Blick fällt auf die Uhr und dann auf Lukas. Es ist kurz vor 8:30. Gar nichts mehr zu sagen, Flittchen. Ich erkenne ein Ja, wenn ich es sehe. Er zwinkert mir zu, rückt näher an den Bildschirm, einen Kuss auf die Linse, die im Anschluss nur noch ein völlig verschmiertes Bild zeigt. Sehen wir uns dann morgen? Verstehe die Frage nicht, sage ich, küsse ihn zurück und klappe den Laptop zu. Mutter will schwimmen gehen. Jetzt hören wir, was ihr Vater dazu zu sagen hat. Kommt übt nicht in Frage, sagt mein Vater in seinem Widersprich-mir-nicht-Tonfall. Ach, und warum nicht? Erstens, weil es zu spät ist und zweitens, weil wir drei jetzt zusammen essen. Es ist nicht mal... Ich umklammere eine der Stuhllehnen. Und außerdem habe ich keinen Hunger. Das ist gelogen. Dann isst du Kleinigkeit. Ich will nichts essen. Vor allem nicht mit euch. Aber das wirst du, sagt er. Es ist dir doch sowieso viel lieber, mit Lena allein zu essen. Was? Er legt die Stirn in Falten. Warum führst du dich so auf? Keine Ahnung. Vielleicht wegen dem Italien nicht gemacht haben. Oder wegen dem neuen Fahrrad, das wir gleich in München kaufen wollten. Weißt du noch? Vielleicht liegt es aber auch, dass du mir heute Morgen nicht mal einen guten ersten Tag in der Schule gewünscht hast. Ich musste los. Ich war spät dran. Du hast versprochen, dass du mich an meinem ersten Tag fährst. Hand halten sollen oder was? Er schüttelt den Kopf. Du bist 17 Jahre alt, Sophie. Du bist kein Kleinkind mehr. Wir stehen wie ein schräges Dreieck zwischen Küche und Esszimmer. Lena hat aufgehört in ihrem Trüren. Ich werde nicht weinen. Auch wenn der Kloß in meinem Hals genau das von mir will. Ich behalte die Maske auf und schlucke ihn hinunter zu all den anderen Gefühlen, die in mir eingesperrt sind. Dann sage ich, meine Stimme klingt klar und ruhig. Da ist keine Spur von Tränen. Dann brauche ich dich ja auch nicht zu fragen. Mein Vater schnappt nach Luft, aber Lena kommt ihm zuvor. Komm schon, lass sie gehen. Ich schlüpfe in meine Schuhe. Alles in mir zittert. Aber meine Hülle bleibt davon. Äußerlich bin ich ein Fels, innerlich ein Wrack. Ich habe Hunger und eigentlich gar keine Lust mehr. Ich will Alex nicht erklären, warum ich schlecht gelaunt bin. Und ich tun, als wäre ich es nicht. Eigentlich will ich allein sein. Vermutlich, weil ich weiß, wie das geht. Unten stehe ich reglos im Eingang. Dann gehe ich noch einmal in Richtung Küche. Ich weiß auch nicht, warum ich es tue. Ich streiten will, weil ich meinen Papa vermisse, weil es mir leid tut. Ich betrachte Lena und meine, wie sie Stirn an Stirn in einer tröstenden Umarmung stehen und kapiere nicht, warum er getröstet werden muss. Dann schaut er auf und seufzt, doch er sieht mich nicht. Genauso wie er mich die letzte auch schon nicht gesehen hat. Ich stehe unsichtbar im Türrahmen und mein Mund füllt sich mit Worten, wie eine Bahn, die irgendwann überläuft. Doch bevor das passieren kann, drehe ich mich um und gehe. Sprung, wir sind im Schwimmbad. Das ist fast leer. Nur Alex und ich und eine junge Frau. Aber eigentlich sind weder sie noch Alex. Sie sind vertieft in ihre Bahnen. Als wäre es ein Ort, zu dem ich keinen Zutritt habe. Aber ich nicht. Ich bin auf eine angenehme Art allein. Und es ist friedlich, so wie nur leere Schwimmbäder friedlich sind. Wasser, das einen kühl wiegt, sanftes Plätschern. Mein Körper ist schwerelos. Ich mit den Fingerspitzen am Keramiküberlauf fest und schaue an die Decke, über die sich Reflexionen ziehen wie Rasse. Sie funkeln und glitzern wie die Sehstörungen, die ich manchmal habe. Ich hebe den Kopf aus dem, plötzlich ist er unendlich schwer. Ich setze mich auf, halte still, warte, bis sich die Oberfläche wieder beruhigt. Sie leuchtet blau wie das Meer. Ein paar Meter von mir entfernt macht Alex eine Rolle unter Wasser und kraftvoll vom Beckenrand ab. Sie schießt wie ein menschlicher Pfeil von mir weg und das Wasser schwappt gluckernd in mir. Es macht ein Geräusch, als würde sie sich daran verschlucken. Ich schaue neben mich und direkt in Alex' Augen. Ich habe dich gar nicht gehört, sage ich, und meine Stimme klanken. Sie grinst, weil ich mich bewege wie ein Fisch. Das tust du. Ich lächle. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie kommst du darauf, dass es mir schlecht ging? Ich habe gar nichts gesagt. Das tust du auch nicht. Deine Augen haben dich verraten. Es geht mir besser. Wasserlinien spiegeln Gesicht. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Willst du mir erzählen, was passiert ist? Wieso hat sie das so formuliert? Sie hätte sagen können, ob ich darüber reden will. Dann hätten sie sagen und das Thema wechseln können. Aber das hat sie nicht. Sie hat sich in die Frage mit reingebracht. Wenn ich Nein sage, sage ich nicht nur, dass ich nicht darüber reden will. Ich sage, dass ich nicht mit ihr darüber reden will. Es war nichts weiter, antworte ich vage. Nur Streit mit meinem Vater. Kenn ich, sagt genauso vage und schaut mich so direkt an, dass ich wegsehen muss. Du bist ziemlich ernst für dein Alter. Ich schaue auf. Ich wusste gar nicht, dass Ernstsein etwas mit dem Alter zu tun hat. Ich dachte eher, es wäre Zug. Okay, dann bist du wohl ein sehr ernster Charakter. Ich seufze innerlich, sage ich nüchtern. Plötzlich greift sie nach meinem Kinn und diese Berührung überrumpelt mich. Deine Augen haben dieselbe Farbe wie das Wasser. Ich wollte etwas sagen, aber ich weiß nicht was. So dunkle Haare und so blaue Augen, murmelt sie. Die Jungs müssen ganz verrückt nach dir sein. Ein Schauer läuft über meine Wirbelsäule und weiter über meine Arme. Alex lässt mein Kinn los. Eine Weile schweben wir wortlos nebeneinander im Wasser. Dann fragt sie, hast du in Hamburg einen Freund? Woher weißt du überhaupt, dass ich aus Hamburg komme? Ich stand dabei, als Lena meiner Mutter von ihrem Freund erzählt, Alex, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Sie hat gesagt, dass er aus Hamburg kommt und dass es ihr ernst mit ihm ist und der Tochter bald bei ihr einziehen werden. Ich nehme an, das seid ihr. Ich grinse. So ist es. Pause. Und? Hast du? Hab ich was? Nein, Freund. Ach so, nein. Ich zucke mit den Schultern. Die meisten wollen ohnehin nur mit einem ins Bett. Hast du was? Ich starre sie an. Ich? Nein, hab ich nicht. Aber, keine Ahnung, ich rede nur nicht besonders oft darüber. Untertreibung des Jahrhunderts, ich rede nie darüber. Lukas. Okay, ja, ab und zu mit Lukas, aber nicht gern. Und wenn dann nur, weil er dringend weibliches Insider... Insiderwissen braucht, woran man merkt, dass ein Orgasmus echt ist oder vor... Ich bin seine beste Freundin, natürlich sage ich ihm solche Dinge. Im Gegenzug tut er dasselbe für mich, aber tue ich es... Nein. Macht sie nachdenklich. Ich auch nicht. Clemens und du redet nicht über... Nein, eigentlich nicht. Wir haben ihn nur. Sie grinst. Aber das weißt du ja. Beobachtet die Spiegelungen an der Decke. Dann schaut sie mich an und fragt, warum ist es so schwer, über Sex zu reden? Wir alle tun es, aber keiner spricht darüber. Sie mustert mich. Warum denkst du, ist das so? Ich überlege kurz, dann antworte ich, vielleicht, weil es keine guten Wörter gibt? Keine guten. Sie schmunzelt. Einen schrecklichen Moment denke ich, dass sie mich auslacht, aber sie tut es nicht. Stattdessen war Erklärung. Naja, die meisten Begriffe, die mit Sex zu tun haben, klingen entweder wie beim Arzt oder aus... Wenn du mich fragst, klingt weder Vagina noch Fotze besonders schön. Habe ich das eben echt gesagt? Denke ich an. Du hast recht. Es ist wie eine Sprache, die wir nicht beherrschen. Als es sich bewässert, sich die Wasseroberfläche. Wieso nur hat uns das niemand beigebracht? Sie grinst und ich schultern. Mir ist kalt. Lass uns duschen gehen. Unter der Dusche. Viele erste Male. Ich habe noch nie mit einem Mädchen alleine geduscht. Ich meinte im Hallenbad und da habe ich auch geduscht, aber für gewöhnlich war das entweder nach dem Schwimmunterricht in der Schule, wo alle aus meiner Klasse anwesend waren und wir unsere Badesachen grundsätzlich anbehalten haben, oder ich war unterwegs und der war dann nebenan in der Herrendusche. Ich war also immer nur nackt unter Fremden. Viele, viele Mädchen und viele Körper und viele heimliche Blicke, die irgendwie okay waren, weil man sich nicht kennt. Und danach nicht die Arme um einen diesen Körper schlingt, wenn man mit dem Roller nach Hause fährt. Und immer seltsam, mit fremden Frauen zu duschen. So viel Haut, die nur von Wasser und Dampf bedeckt wird. Aber er ist noch viel seltsamer, weil Alex mir nicht fremd ist, ich sie aber auch nicht wirklich kenne. Weil wir eben noch gesprochen haben. Weil wir völlig allein sind, in einem großen Raum mit vielen Duschen, von denen nur zwei bin. Es sind nur Alex und ich. Nackt. Ich wollte den Badeanzug anlassen. Alex ihren völlig selbstverständlich abgestreift hat, kam es mir irgendwie albern vor, ihn anzubehalten. Als wäre ich eine Frau, die sich für ihren Körper schämt. Ich konzentriere mich, mit jeder Faser meines Gehirns die Haare zu waschen. Ich schaue nicht nach links, obwohl ich das irgendwie will. Brauchst du auch Duschgel? Zu ihr. Sehe sie an, in ihr Gesicht, auf ihre Brüste, in ihr Gesicht. Dann nehme ich die Platte, die sie mir entgegenstreckt und stottere ein Danke, das im Rauschen des Wassers verloren geht. Ich starre auf die gekachelte Wand vor mir und spüre ihre Blicke auf meiner Haut. Ich frage mich, ob ich mir das nur einmal hinüberzusehen. Die Brause der Dusche ist laut, heißer Dampf schwebt über den Boden. Ich reibe die Wanne, frage mich, ob Alex noch immer her sieht, ob sie überhaupt her sieht, ob über meine Brüste weiter zu meinem Bauch. Mein Herz schlägt schnell und ich weiß nicht warum. Das Duschgel duftet nach Vanille. Eigentlich mag ich Vanille nicht, aber das... Ich stelle es auf die kleine Ablage zwischen uns und wasche mir das Shampoo aus den Haaren. Schaum fließt hinunter, über meine Beine, auf meine Füße. Ich drehe das Wasser ab und plötzlich ist es still. Alex muss es im selben Moment abgestellt haben wie ich. Ein paar Sekunden...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.